Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Mein Name ist Daniel Herzog und das ist der Podcast über kluge Köpfe, smarte Ernährung, außergewöhnliche AthletInnen und auch ein bisschen Arbeit für eure grauen Zellen. Wie läuft das Ganze ab? Naja, wie immer. Also, wir starten mit einem Warm-up, lernen unseren Gast erstmal ein bisschen kennen. Dann geht's rein ins Workout. Das besteht aus 4 Quiz-Elementen: Start, Halbzeit, Zielgerade und der Community-Frage. Pro richtige Antwort gibt's jeweils 6 Punkte, außer bei der Halbzeit, da gibt's 7 Punkte. Und einmalig darf bei Frage 1 bis 3 auch ein Telefonjoker einmalig um Rat gefragt werden. Am Ende gibt's das Cooldown. Wir schauen auf den Punktestand. Wir schauen, wie hoch der Powerbar-Gutschein ausfällt und wie viel reinkommt in den Powerbar-Spendentopf. So, jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Und der hat wie kaum ein anderer die deutsche Digital- und Marketingwelt mitgestaltet und geprägt. Er ist der Gründer des OMR-Festivals. Knapp 70.000 Menschen sind dafür allein in diesem Jahr nach Hamburg gepilgert. Er ist die Stimme und der Kopf des OMR-Podcasts. Circa 1 Million Menschen hören ihm und seinen Gästen dabei monatlich zu. Er ist einfach Mr. OMR. Das ist aber noch lange nicht alles. Er ist außerdem ein ausgezeichneter Unternehmer, ein Netzwerker. Er ist sportbegeistert, egal ob Fußball, High Rocks, US-Sport. Und auch das Thema Ernährung findet in seinem eng getakteten Alltag einen Platz. Und außerdem, und das ist vielleicht fast das Wichtigste, würden wir ohne diesen Mann heute gar nicht hier sitzen und den Podcast aufnehmen. In diesem Sinne, vielen Dank und herzlich willkommen zu Power Brains, Philipp Westermeier.
Hi, hi, vielen, vielen Dank für die...
Oh ja. Ja, natürlich, Applaus gibt's auch bei uns.
Ja, sehr, sehr...
Bisschen geschmeichelt,
ja, oder? Ja, absolut. Schon fast zu viel, ja.
Wie ist es für dich, in deinem Wohnzimmer sozusagen auf der anderen Seite zu sitzen?
Ja, so ein bisschen der alte Boris Becker-Spruch mit dem Wohnzimmer in Wimbledon.
Nee, aber was ist dein Wohnzimmer?
Ja, hier ist schon, also hier die Firma insgesamt so ist irgendwie mein Zuhause, mein zweites zumindest. Und ab und zu habe ich das schon mal gemacht, sozusagen jetzt auch selber zu antworten. Mhm. Mir fällt das Fragen stellen einfacher,
ja. Ja, aber es ist ja auch wirklich der Ort, an dem du wirklich den OMR-Podcast aufnimmst. Ja, ne? Und saßt du schon mal auf der Seite in diesem Raum?
Vor 1-2 Jahren schon mal, aber selten, ne?
Ja. Aber es ist okay.
Absolut, ja, ja. Also ich bin mal gespannt, ob ich hier klarkomme, weil es ist meine natürliche Herangehensweise, ist halt, ich stelle die Fragen und weiß, was ich vorhabe und bin dann neugierig und jetzt muss ich aber gucken, dass ich da irgendwie...
Ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Ich bin auf der Seite, auf der du sitzt, auch immer ganz, fühle ich mich immer, ist ein bisschen anders. Ich habe hier, Philipp, ja normalerweise Menschen mir gegenüber, deren Körper so eigentlich das größtes Kapital sind. Was würdest du denn sagen, was ist denn dein größtes Kapital?
Meine Neugier wahrscheinlich, weil das ganze OMR-Geschäft, was wir machen, ist auf Neugier aufgebaut. Mhm. Und mein Podcast ist auf Neugier, haben wir gerade schon drüber gesprochen, aufgebaut, aber auch das Festival. Ich hole halt Leute am Ende, oder das, die große, große Gnade meines Berufslebens ist, dass ich wirklich Sachen mache, die mich auch selber interessieren. Mhm. Ich habe das mal als Hobby angefangen. Ich hatte selber damals Seminare gegeben für Leute rund um Online-Marketing-Fragestellungen. Habe dann gesagt, Mensch, einmal im Jahr sieht man sich wieder. Aufbaukurs. Habe dann da immer von geträumt, mal irgendwie einen Harvard zu studieren. Selber habe das nie geschafft. Habe dann aber halt einen Professor aus Harvard eingeflogen für unsere allererste Konferenz. Das fanden die Leute cool, ich selber auch. Ja. Und habe seitdem immer Sachen gemacht, die mich interessieren. Wenn jetzt irgendwie hier damals Kim Kardashian oder Ryan Reynolds oder andere Sportgrößen oder natürlich Digitalgrößen zu uns kommen, dann bin ich der Erste, der da Bock drauf hat. Mhm. Und bei den Podcasts ist es so, bei vielen anderen Sachen, wir machen jetzt ja auch Doku-Filme.
Ja.
Da als Produzent bin ich aber genauso mein erster Zuschauer. Also weil es jetzt keine Filme sind über, weiß ich nicht, jetzt Tierfilme, wo ich sage, das würde mich jetzt nicht so interessieren. Ja. Aber Sportdokus, da bin ich selber Konsument und darf sie jetzt auch machen. Ne?
Ja, jetzt hast du ganz viele Punkte schon angesprochen, über die wir alle noch gleich sprechen werden. Ja. Auf jeden Fall halte ich mal fest, es ist ein Privileg, was du da machen darfst.
Absolut, ist mir vollkommen bewusst.
Ja. Und wir starten ins Warm-up.
Ja, okay.
Warm-up. Lieber Philipp, die Mopro, die Hamburger Morgenpost, hatte ich mal als Digitalpapst beschrieben.
Das war eine Headline, die ist wirklich sehr sticky.
Die schon trifft schon, oder?
Schon ein paar Jahre her. Ich glaube, als wir den Fernsehturm hier in Hamburg mit Partnern gemeinsam die Pacht übernommen haben, da war das natürlich in der Lokalpresse ein großes Thema. Und da brauchten die irgendwie so für die breite Hamburger Bevölkerung einen Begriff.
Ein catchy Begriff sozusagen. So,
und da ist es geboren. Und ja, es ist nie wieder weggegangen. Bis heute veräppeln mich damit Leute und sprechen Leute drauf an und so. Es ist,
Naja, aber jetzt, also, was du da geschaffen hast, also jetzt bist jetzt kein Papst, logischerweise, aber also, da kann man schon stolz drauf sein.
Ja, also ich bin auf die Firma und auch auf das Event irgendwie stolz. Doch, was, ja, also ich versuche da gar nicht so drüber nachzudenken, weil ich auch wirklich immer denke, ups, könnte auch morgen vorbei sein und so, ist jetzt ja kein keine Garantie, dass es auch noch in 10 Jahren da ist und ich da immer so fokussiert drauf bin, das auch zu erhalten und in den nächsten Jahren weiterzumachen. Und jetzt bin ich jetzt nicht so sehr mit Stolz, dass, da habe ich das Gefühl, das auf den falschen Weg und das gestehe ich mir dann gar nicht so die Zeit zu. Aber ich bin schon auch happy, sagen wir mal so.
Ja. Ich meine, das ist ja eine sehr, sehr gesunde Einstellung, die du hast, aber ich habe es vorhin ja gesagt, monatlich 1 Million Menschen hören den OMR-Podcast.
Ja, also das sind die Streams, ne?
Ja.
Das ist ja im Podcasting-Business generell so die Frage, welche Zahlen sind da jetzt irgendwie jetzt echt?
Ich versuche nicht gleich wieder zu relativieren, ne? Aber es ist eine völlig witzige Zahl.
Die Zahl ist echt. Also das heißt,
greifst du das überhaupt? Also ist diese Dimension, die da wirklich vorherrscht?
Also besser immer dann, wenn man es so im echten Leben erlebt. Also wenn ich irgendwo mal jetzt irgendwie in München oder in Hamburg oder so zum Flughafen gehe und da am Gate jemand sagt, Mensch, hier, guck mal, was ich gerade höre oder irgendwie ein Foto machen will oder so. Was mich immer freut, ehrlicherweise. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, um Gottes Willen, ich bin in der Rolle, da freue ich mich dann noch drüber.
Ja.
Aber es passiert. Und im Zug oder so. Und dann merkt man natürlich schon, krass, kenne ich jetzt gar nicht, wusste ich gar nicht, dass es die Firma gibt. Meistens frage ich, was machst denn du?
Ja.
Und nennen die halt häufig mal Firmen, die ich noch nie gehört hatte. Ja. Oder auch, da merkt man das schon. Und gleichzeitig ist es halt, wie so mit so vielen großen Zahlen am Ende, man macht es sich nicht so klar. Aber wir arbeiten dann. Ich gucke schon auf die Zahlen und sage halt, okay, wir haben jetzt irgendwie, haben wir diesen Monat wieder die 1 Million Streams erreicht und wie kommen wir denn auf 2? Also aber nicht, weil ich jetzt dann denke, ich muss jetzt 2 Millionen Menschen, das ist so mein Ziel, sondern ich komme ja aus der Medienwelt von Anfang an und habe dann irgendwie früher mal gedacht, okay, guck mal, Zeitungen oder Zeitschriften haben eine Auflage. Da war das ja auch so, 80.000 Stück werden da jetzt gedruckt und 90.000 und dann ein paar mehr und ich gucke da mehr so als sportlichem Ehrgeiz hin, weniger jetzt aus Sendungswahn.
Ja, und trotzdem, also ich habe mal so ein bisschen geschaut, deine Profile, so Social-Media-Profile und so, Instagram folgen dir zum Beispiel 61.000 Menschen, LinkedIn sogar 161.000 Menschen. Was macht das mit dir als Person? Ich meine, du bist eine Person des öffentlichen Lebens.
Ja, das ist wahrscheinlich mittlerweile so, aber ich bin das jetzt nie so von Hause aus, dass ich es werden wollte und ich weiß einfach super genau in der heutigen Kommunikationswelt, wie relevant das ist und dass es Teil meines Jobs ist, da auch Profile zu haben, die eine gewisse Größe haben, weil es einfach sehr, sehr stark hilft, von Ticketverkauf bis zu Podcast-Reichweiten. Und ich sehe das auch da immer, ich mir, Mist, ich müsste eigentlich mehr tun und tue mich zum Beispiel schwer. Häufig sehe ich ganz klar in meinem rationalen Kopf, ich müsste mehr posten, ich müsste andere Sachen posten oder noch mehr zusätzlich behind the scenes, weil man was Persönliches teilen und so. Aber in der Generation, ich bin 46, ist das immer noch nicht ganz so nativ wie jetzt bei Leuten, die jetzt mit 20 oder so, die kennen das nicht anders, da wird gepostet, da wird auch geteilt und so, das ist vollkommen normal. Ich habe da so eine gewisse Sperre jetzt irgendwie sofort, Handy raus, Foto, zack. Gucke ich manchmal hier, der Kollege Micky Beisenherz oder so, der ist ja auch so meine Alters, der ist da viel aktiver, müsste ich eigentlich sein. Insofern, wenn ich da drauf gucke bei den Profilen, dann sehe ich auch sofort wieder eher Arbeit und Herausforderung, als jetzt, wie geil ist das denn?
Würdest du sagen, jetzt hast du gerade gesagt, du bist 46, kommst du noch mit quasi? Also das ist, ja, also weil ich, wenn ich mir überlege, jetzt fährst du, weiß ich nicht, fährt mal U-Bahn oder sowas, dann sieht man irgendwelche Schüler, so 12, 13, 14 mit TikTok und was weiß ich was. Ich bin raus irgendwie. Ich bin jetzt, werd 40 dieses Jahr.
Ja, aus der TikTok-Welt bin ich jetzt auch nicht ganz raus, aber sicherlich nicht zu Hause. Bei Instagram würde ich sagen, komme ich noch, du ja wahrscheinlich auch noch ganz
das
gut
geht
mit.
Noch, genau. Insta ist noch okay.
Aber TikTok ist so eine Bruchstelle, wo ich auch sage, es catcht mich selber auch nicht so. Oder wahrscheinlich würde ich schon da natürlich auch in dem Stream drin hängen und mir die Videos angucken. Ja. So mache ich auch mal. Aber ich bin dann einfach zu rational und denke mir, okay, ich gehe da aktiv gar nicht erst rein.
Ja.
Ich weiß natürlich, wie es funktioniert und kenne die Firma und die ganzen Mechaniken und auch diese massive Reichweite. Aber ich habe für mich jetzt erstmal so gesagt, okay, ich bin mit LinkedIn und Instagram auch meistens voll, gehe dann nochmal ab und zu Twitter. Wohl wissen, dass TikTok mittlerweile wahrscheinlich mit das Relevanteste geworden ist.
Ja. Dann gehen wir nochmal ganz zurück an Anfang. Du bist in Essen geboren.
Jo.
Wie viel Pott steckt noch in Philipp Westermeier?
Also wir nehmen jetzt ja auf am Tag.
Was hier übrigens raschelt, ganz kurz muss ich sagen, also Philipp hat Hunger. Ja, also Philipp hat hier einen Powerbar-Riegel. Ja, und was hast du für einen Geschmack?
Ich habe jetzt hier Caramel Peanut Butter.
Gute Wahl.
40% Protein haben mich gelockt.
Ja.
Ich bin wirklich mittlerweile echt auf Proteinernährung generell. Also es ist jetzt, also häufig jetzt nicht nur Riegel, sondern Skyr und Kaufleute dazu. Und deswegen hat mich jetzt ja gar nicht so sehr Geschmack, sondern die Proteinmöglichkeit.
Okay. Ja. Das aber nur nebenbei
bemerkt. Ja, ja, genau. Ruhrpott. Mhm. Also wir nehmen jetzt auf am Tag nach dem Tod von Frank Mill.
Ja.
Und bestes Beispiel, als ich es gestern gesehen habe, sofort in unsere Familiengruppe reingepostet. Hier, guck mal, Frank Mill ist tot.
Mhm.
Hat bei uns ein paar Straßen weiter gewohnt früher. Mhm. Dann ist er umgezogen in Essen. Dann sind wir immer, wenn wir zu Freunden gefahren sind, am Haus von Frank Mill vorbeigefahren. Also so Pott ist, geht nie aus dir raus, wie du aufgewachsen bist mit Leuten, mit Namen, mit Geschichten, mit Freunden natürlich. Und das ist immer in mir drin. Und das ist, bin ich, also ist so. Also ich meine, ich bin jetzt in letzter Zeit häufig mal in Bayern gewesen, aus irgendwelchen beruflichen Gründen vor allen Dingen. Da merkst du ja auch, wenn die Leute nach Hamburg holst, ich habe ja meinen Audioproduzenten vom OMR-Podcast, der ist aus Bayern. Ein bisschen Bayern bleibt immer in dem drin, obwohl er nicht in Hamburg lebt. Und bei mir ist ein Pott genauso.
Ne? Ja. Was ja eigentlich auch schön ist, ne? Ja. Dass man die Heimat nie irgendwie ganz rauskriegt. Mit 19 bist du nach New York.
Mhm.
Das muss, also stelle ich mir so vor, der größte Kulturschock gewesen sein, der möglich ist eigentlich.
Ja, es war schon wahrscheinlich die wichtigste Zeit meines Lebens, da diese Jahre dann kamen. Allerdings war der Schock ganz gut absorbiert, weil ich schon mal in der Highschool, also mit 16, am Ende nur 3 Jahre früher, schon mal ein Jahr in den USA war, also Englisch und USA, Lifestyle kann ich einigermaßen, natürlich nicht New York, ich war da in Green Bay.
Ja, okay.
Wisconsin, also
auch USA, klar, aber nicht New York, ja.
Und dann bin ich da nicht alleine hin, sondern ich bin dahin mit meiner damaligen Freundin, die war Amerikanerin, war auch der Grund, warum ich da hingegangen bin. Und wenn man dann da zu zweit mit einem Local quasi, also sie war auch nicht aus New York, aber sie war halt, hatte in San Francisco gelebt, ist dann mit mir gemeinsam quasi dahingezogen. Und dann ist das nicht ganz so dramatisch und dann dauert es ein paar Tage und dann erklärte die ein paar Sachen und die Sprache kannte ich schon und dann war man drin. Aber es also war kein Schock, aber es war eine wahnsinnig prägende Zeit, weil ich aus einem ganz normalen Ruhrpott-Leben halt kam, hatte da Abi gemacht und mein Leben fing dann an, anders zu werden im Zivildienst eigentlich. Da hatte ich mir so einen Zivildienst rausgesucht.
Was hast du gemacht?
Das nennt sich individuelle Schwerstbehindertenbetreuung. Man zieht zu einer Person nach Hause für eine Woche und lebt dann da und hat dann 3 Wochen frei. Und da habe ich dann tatsächlich auch die deutsche Mutter meiner Freundin kennengelernt. Die war nämlich diese Patientin. Wilde Geschichte. Aber ist sie jahrelang in den USA gelebt, die Frau, und dann da schwer verunglückt, deswegen querschnittsgelähmt, deswegen halt in Betreuung. Ihre Tochter immer in den USA geblieben, also Amerikanerin. Hat mich da besucht, dann ist irgendein anderer Kollege krank geworden. Das heißt, wir konnten nicht mehr diesen Rhythmus eine Woche arbeiten, Tag und Nacht und 3 Wochen frei aufrechterhalten. Dann habe ich da häufiger gearbeitet. War auch nett, weil dann nochmal die Tochter zu Besuch war.
Ja.
Und da hat uns kennengelernt. Dann allerdings hat sich dadurch mein Zivildienst halt verkürzt.
Ja.
Und ich musste da nicht irgendwie da damals, glaube ich, 13 Wochen hin, um diese 13 Monate rumzubekommen, sondern am Ende, glaube ich, war das nach einem halben Jahr vorbei.
Okay.
Also faktisch, weil ich einfach viel mehr Zeit vor Ort war, gearbeitet habe. Und dann habe ich mich gefragt, was machen wir jetzt? Da kann ich gerade ja die Tochter, dann komme ich jetzt nach USA.
Ja.
Und so kam das halt. Ja. Und dann sind wir da gemeinsam angelandet. Ich hatte da nicht so richtigen Plan, was ich jetzt machen wollte, außer mal zu gucken, ob ich da irgendwo studieren kann oder so. Ja, und dann habe ich da erstmal gejobbt, versucht da reinzukommen und habe vor allem viele Leute kennengelernt im Studentenwohnheim. Und das waren dann halt alles Leute, wie das in New York so ist, die da große Pläne haben und sagen, ich bin jetzt hier bei ESPN damals, ich war auch irgendwie immer interessiert, so im Bereich Sport, Sportjournalismus und sowas zu machen. Und dann war das halt so ESPN, der ganz große Name, waren dann Leute tätig und dann war einer im Büro von Kofi Annan und immer nur so Sachen und sprachen dann 2 Sprachen und dann auch so, ja, meine Mutter ist aus daher und ich bin aus dort her und so und jetzt lebe ich hier in New York. Es ist ja da so ein Melting Pot für alle und ich war halt so krass, ey, was es hier alles gibt an Leuten und was die alles vorhaben und eine war dann Model und dann sah man am nächsten Tag, sind wir dann da irgendwie zu einem Kiosk, dann war da so ein Magazin, wo er dann drin war und ich so,
krass.
Okay, und ich hab dann da halt angefangen, erstmal so als das Busboy, so Wassereinschenker. Das war natürlich am untersten Ende der Nahrungskette. Ja. Und dann da aber sich einen Ort zu suchen, diese ganzen Leute kennenzulernen, New York kennenzulernen, das waren dann drei, fast vier sehr prägende Jahre.
Ja. Ja, also es ist auch sehr nachvollziehbar, warum das prägend war. Hast du gerade sehr, sehr, sehr schön erklärt. Und ich glaube, so die Zuhörenden, die können dich jetzt auch schon ein bisschen besser einschätzen, die dich noch nicht gekannt haben. In deinem Podcast geht es viel um digitale Themen, ja? Marketing, Wirtschaft etc. Ja. Hier, Powerbrains, geht es natürlich um Themen Sporternährung, Training, Performance. Wie fit würdest du dich in den Bereichen einschätzen?
Schon ganz gut, glaube ich, weil Sport als passiv, als auch aktiv für mich schon eine Rolle spielt. Ich bin jetzt nicht nie Leistungssportler gewesen. Ich versuche auch nicht in die Kategorie zu fallen, derjenigen, die dann irgendwann über ihre Fußballjugend sagen, also damals hätte
ich
da...
Wenn ich mich nicht verletzt
genau,
hätte.
Genau, dann wäre genau, ich war so kurz vom Profifußball, leider den falschen Trainer erwischt. Also ich war Kreisliga- und Bezirksligaspieler irgendwie bis 19, bis ich dann weggegangen bin. Und ich wäre es auch geblieben. da bin ich mir ziemlich sicher. Und das muss man sich eingestehen. Und ich habe auch bis heute jetzt nicht so Kai Pflaume-artig irgendwie gesagt, okay, ich mache jetzt Marathon. Mhm. Irgendwie in der, sondern ich mache halt wirklich Versuche, Sport sehr langfristig zu machen. Mhm. Aber ein paar Sport-Highlights habe ich auch.
Ja, und zu denen kommen wir auch gleich. Aber wir gehen erstmal an den Start.
Okay.
Start.
Der Start ist Quiz Nummer 1. Es geht um Performance und Training. Es gibt eine Behauptung von mir und du musst einfach nur sagen, ist diese Behauptung wahr oder falsch? Liegst du richtig, gibt es 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Und natürlich darfst du auch deinen Telefonjoker benutzen, wenn du möchtest. Egal in welcher Geschwindigkeit du eine Strecke zu Fuß absolvierst, du verbrennst immer die gleiche Menge an Energie dabei. Ist diese Behauptung wahr oder falsch?
Falsch.
Sagst du, einfach so.
Ja, also ich glaube, wenn man das brutal schnell macht, dann ist es auf jeden Fall anstrengender und verbrennt mehr Kalorien, finde ich mir. Also
wäre die logische Herangehensweise. Also als ich mir das durchgelesen habe, hätte ich das auch gesagt. Und vielleicht stimmt es ja auch, ne? Ich will dich ja gar nicht, ich sage gar nicht, dass das unwahr ist, was du hier sagst, dass es falsch ist.
Versuch mir so ein bisschen zu challengen.
Vielleicht, ich weiß es nicht.
Naja, also ich, ja, also ich bin da ziemlich sicher eigentlich, dass es falsch ist.
Ja? Gut, ich merke, ich kann dich nicht umstimmen, deshalb logge ich das ein. Und wir schauen mal, ob das stimmt.
Falsch.
Ja, ist tatsächlich falsch. Wir haben da unseren Experten Philipp Rauscher, ja, und die Erklärung ist folgende. Der Hauptenergieverbrauch ergibt sich aus der Arbeit gegen die Erdanziehung, also Gewicht mal Strecke und eben nicht primär aus der Zeit.
Das heißt, wenn ich jetzt, ob ich jetzt 10 Kilometer... Ja. Lauf oder Jogge ist egal. Ja,
du verbrauchst die gleiche Energie.
Und Energie heißt dann auch Kalorien?
Nein, eben nicht. Energie ist quasi das, was du quasi, also wie viel Energie du da reinstecken musst, damit du laufen kannst. Ja.
Okay, aber ich habe jetzt immer so an Kalorien und so gedacht, aber vielleicht war das der Fehler.
Ja.
Okay.
Ich hätte sie auch falsch beantwortet, kann ich dir nur sagen, ja?
Da war ich mir ziemlich sicher.
Ja, war vielleicht auch ein bisschen fies, ne? Aber...
Ja, diese Energie, das lockt dich in die falsche Denkrichtung.
Ja, definitiv. Geschwindigkeit ist ein gutes Stichwort. Wie viele Schritte sammelst du auf dem OMR-Festival? So ungefähr. Hast du das schon mal getrackt?
Ja, ich track sehr automatisch jeden Tag mit meinem Telefon. Ich könnte es genau nachgucken wahrscheinlich. Ich würde mal so tippen, so 25.000, 30.000. So an einem pro Tag, ja.
Boah.
Also, aber man ist ja auch viel am Rumlaufen. Es geht extrem früh los und dann geht es bis abends. Ja. Auf der Bühne rumlaufen zählt auch mit dazu. Oder da irgendwie durch die Hallen. Ja, also ich glaube schon, dass es da in die Richtung geht, ja.
Jetzt sehe ich eine Armbanduhr quasi an deinem Handgelenk. Ich weiß, du hast so eine Whoop, hast du auch
ab und
zu.
Ja, genau, es lädt gerade auf.
Deshalb hast du die Armbanduhr an. Wie trackst du deine Performance? Trackst du die überhaupt?
Ja, also ich habe Whoop bin ich jetzt seit einigen Wochen mit dabei. Ja. Ansonsten habe ich halt irgendwie die alte Runtastic-App noch auf dem Handy von dem Laufen.
Geil, ist stark.
Ja, wirklich. Und ich bin jetzt auch seit einer Zeit bei Strava angemeldet, aber bin da nicht so aktiv bislang. Und ansonsten, ja, so die Schritte-App und sowas gucke ich mir tatsächlich auch mal an. Aber jetzt viel mit mehr, also Whoop ist ja schon auch sehr, sehr allumfassend. Also, da kannst du ja alles mit tracken. Ja. Ich track ehrlicherweise nur einen Teil dessen.
Aber Whoop ist ja eigentlich eher so ein Regenerationstool, ne?
Ja. Ich finde, die beste Funktion von Whoop ist das mit dem Schlafen. Dass man so gucken kann, was man auch hingewiesen wird, diese ganze, alles um dieses Schlaf-Thema herum.
Ja.
Insofern ist es ein bisschen verrückt, dass man das den ganzen Tag umhat, um dann halt abends und morgens davon zu profitieren und nachts. Aber das ist sozusagen meine für mich so die Killer-Applikation.
Wie wichtig ist dir Schlaf? Wie gut kriegst du das auch hin?
Es ist mir schon sehr wichtig, weil mir auch irgendwie klar ist, dass das eigentlich bei allem gesunden Lebensstil das Entscheidende ist. Also ich glaube, es gibt ja viele so Glaubenssätze oder auch viele, viele sichere Fakten. Und bei allem kommt am Ende, glaube ich, heraus, ausreichend schlafen schlägt alles. Also so viel kannst du gar nicht pumpen oder essen oder nicht essen oder was auch immer, wie der Schlaf dir ermöglicht. Und das ist sozusagen, das spüre ich auch in meinem eigenen Körper. Und deswegen versuche ich halt immer so meine 7-8 Stunden Schlaf hinzubekommen.
Das ist stark, ja.
Also
das
geht nicht immer, aber schon ab und zu,
ja. Also ich glaube, während des OMR-Festivals kriegst du es nicht
ganz. Nee, das Problem ist auch die Wochen davor, ehrlich gesagt. Das Schlimmste ist eigentlich fast das Herausforderndste in meinem Job ist, die Wochen vor dem Festival. Ja. Wenn es einmal losgeht, dann ist man eh so drin, dann ist es auch nur 2 Tage. Aber so die, sagen wir mal, so die 3, 4 Wochen davor, wenn das schon so immer lauter, immer näher kommt und alle davon reden und so. Und dann steigt ja auch der Druck, wie bei, wahrscheinlich bei Sportlern auch. Du weißt, jetzt kommt das Turnier oder jetzt kommt das entscheidende Spiel. Und das ist für mich auch so. Und dann wacht man halt morgens einfach viel zu früh auf und hat irgendwas im Kopf und kann dann nicht mehr gut einschlafen. Und das nimmt dann Schlaf weg, weil so früh kannst du gar nicht ins Bett gehen.
Ja, aber dieses OMR-Festival, also ehrlich, diese 2 Tage, ne, mein Insta-Feed, es dreht sich alles nur um OMR-Festival. Also du kannst, wenn ich Instagram aufmache, ist OMR. Ja, also eigentlich habe ich ein OMR-Handy in den 2 Tagen. Ja, das ist wirklich irre. Es ist völlig irre. Erklär mir bitte, was macht dieses Festival aus? Also ich war noch nie da, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, ich wurde schon häufig eingeladen. Ich habe es nie geschafft, weil ich immer arbeiten musste. Da ist leider immer so Champions League-Halbfinale.
Das ist wirklich krass. Also du hast eine gute Entschuldigung, weil ich kann es wirklich bestätigen. Es ist jetzt seit Jahren immer an den beiden Tagen, wo abends, Dienstag, Mittwoch die Champions League Halbfinal Rückspiele meistens
da sind. Genau, richtig. Deshalb konnte ich nie da sein. Aber ich weiß es nicht, kann es noch nicht aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Warum ist das so geil? Warum ist das so ein Hype?
Also ich glaube, es ist natürlich so, dass wir versuchen, da wirklich herausragenden Content hinzubringen. Mhm. Mittlerweile auch eine Größe erreicht haben, die uns das ermöglicht. Also weil natürlich viele Leute, jetzt wir reden von Kardashian oder Reynolds oder Nowitzki oder so,
wenn ich unterbreche, wie schwierig ist es, solche Leute da hinzukriegen?
Sehr. Das ist auch ein Großteil meines Jobs. Aber es hilft halt, wenn du so eine Plattform anbieten kannst. Und das ist dann so ein auf sich selbst speisendes, wie sagt man, so ein Rad. Ne? Wo kommt der Hype jetzt her? Der kommt natürlich auch aus den Leuten, aus der Vielzahl der Leute. Und warum bekommen wir die jetzt? Weil halt die Größe da ist und dann füttert sich das System so ein bisschen selber. Aber wir müssen halt immer sehen, oder ich muss immer sehen, dass wir da wieder auch spannende Sachen mitmachen. Also die Größe der Plattform in den USA darzustellen, darüber Leute zu finden, die dann kommen, die dann spannend sind, die Geschichten erzählen, die halt sonst nie hier sind. Mhm. Aber aus natürlich dem Themenbereich Digitalwirtschaft, Technik, Unternehmertum, Sport, Popkultur, da sind wir so zu Hause. Und das ist natürlich auch was in den letzten Jahren wahnsinnig viel die Welt geprägt hat, sagen wir mal, im Guten, im Schlechten. Digitalplattformen, Digitalwirtschaft, Popkultur hat sich sehr verändert. Und da waren wir mit dabei. Das heißt, wir haben diese Welle halt voll erwischt und die Welle hat uns erwischt. Mhm. Das hat geholfen. Und dann ist es halt so, dass auf einmal so ein Loch aufgegangen ist in der deutschen Landschaft an Events und an Angeboten, das hätte ich niemals am Anfang gesehen. Da waren dann so große Stars unseres Kalibers jetzt. Ja, aber wer denn das? Und dann dachte ich mir, klar, wenn der Kim Kardashian im Jahr 2020 oder was nach Deutschland kommt, oder 23 war es, glaube ich, 24, dann wird die wahrscheinlich zu Wetten, dass gehen oder wenn der und der kommt. Und am Ende ist es jetzt so, diese ganzen Orte sind alle ein bisschen kleiner geworden oder zum Teil verschwunden. Wetten, das gibt es gar nicht mehr. Andere Plätze gibt es auch nicht mehr. Und so ging halt so ein Fenster auf, in Verbindung mit den ganzen anderen Dynamiken, die ich gerade beschrieben habe, also Digitalisierung der Welt. Und dann sind wir da reingewachsen und ich habe irgendwann gesehen, okay, guck mal, da gibt's dieses Loch, lass doch durch dieses Loch immer mehr versuchen durchzukommen als Firma. Und jetzt ist da so eine Plattform entstanden. Hätte man wahrscheinlich vor 10 Jahren nicht genau so geplant oder nicht so erwartet und auch voraussehen können, aber du siehst halt mit jedem Jahr dann ein bisschen mehr voraus und dann haben wir das versucht, immer weiter so zu positionieren. Und am Ende macht es, glaube ich, einfach vielen Leuten auch Spaß. Es ist ein großer Marktplatz, ein großes Klassentreffen. Wenn du da hinkommst, ich verspreche, du wirst da tausende von Menschen kennen, die ähnliche Jobs machen wie du, die du vor dem Mikrofon hast, die im Podcast, im Entertainment-Business tätig sind, bei Streamern arbeiten. Und das ist, jeder trifft da Leute und das ist natürlich halt einen Wert.
Also ich bin dir jetzt schon dankbar, weil wenn ich meiner Mama zum Beispiel versuche zu erklären, was ist so OMR-Festival, ne? Versteht sie nicht. Also gar keine Chance. Will sie nicht. Aber jetzt ist natürlich geil. Jetzt sage ich einfach, das ist das neue Wetten, dass.
Ja.
Und dann weiß sie sofort, worum es geht. Da gehen jetzt die ganzen Stars hin. Das ist gut. Also ist eine sehr, sehr gute Erklärung.
Ist wahrscheinlich ein bisschen...
Ist sehr vereinfacht natürlich, aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt.
Ich sage meiner Mutter immer, es ist eine Messe. Also eine Fachmesse.
Ja, aber was denkt die denn? Da stehen halt die Leute mit ihren Ständen und verkaufen Rollläden.
So ist es ja. Die verkaufen keine Rolle, die verkaufen ja am Ende Werbeangebote. Ne? Also ich meine, das ist ja auch irgendwie The Zone hat einen Stand, also dein Hauptarbeitgeber, sag ich mal.
Ja.
Aber auch Netflix, eine Sky, eine RTL, die haben alle ihre Präsenzen. Aber natürlich auch Google und SAP, also ganz viele große Werbetreibende, also oder Firmen, die Werbeflächen anbieten.
Ja.
bieten das an. Das ist jetzt wie klassisch Spielwarenmesse, nur halt für was anderes. Ja,
und zwischendurch springt da eben noch Kim Kardashian und Dirk Nowitzki rum.
Ja.
Wie schaffst du es, um wieder so ein bisschen den Bogen zum Sport zu kriegen, in diesen stressigen Zeiten, rund ums Festival, hast gesagt, da vor dem Festival fast noch stressiger, trotzdem so ein bisschen Bewegung, Training irgendwie unterzubringen?
Ich bin da jetzt nicht so super anspruchsvoll. Ich stehe bei uns wirklich aus der Haustür raus und gehe sofort loslaufen. Also ich muss nicht irgendwo.
Ja.
Also versuche es extrem niedrigschwellig zu halten. Vielleicht ist das dann schon noch die Logik, die ich mir, das muss man schon vielleicht auch noch ehrlicherweise sagen, so zusammengebaut habe. Also wir wohnen da ein bisschen außerhalb von Hamburg, kann die Tür aufmachen, loslaufen. Mhm. Ich habe irgendwie bei uns hier im Büro 2 Klimmzugstangen auf jeder Etage, so ungefähr. Ja,
es gibt einen Kraftraum hier, ne?
Es gibt einen Kraftraum. Geil. Ja. Um halt, weil ich auch gemerkt habe, ich würde es nicht mehr schaffen, irgendwie einigermaßen aktiv zu bleiben, wenn ich erstmal wüsste, ich muss ins Auto steigen, ich muss durch den Verkehr, ich muss einen Parkplatz suchen, ich muss wieder groß umziehen, Fitnessstudio, das Ganze wieder zurück. Das ist echt, kannst du als Student machen, irgendwie so, oder als irgendwie mit dem Fahrrad hinfahren, ins Fitnessstudio, aber das schaffe ich nicht, ja. Und deswegen habe ich versucht, da so viel Hürden wie möglich zu eliminieren. Habe bei uns im Garten zu Hause auch eine Klimmzugstange.
Ja.
Ja, dann denke ich, das macht man dann einfach mal. Dann muss man sich immer noch ein bisschen mal überwinden und sagen, boah, hab ich jetzt noch Bock, Klimmzüge zu machen? Wenn es draußen Nieselregen, aber dann nehme ich mir ein Küchentuch irgendwie und latsche in den Laden, mache die Klimmzüge trocken und mache dann meine Klimmzüge. Also das geht dann schon irgendwie so. Aber ich bin dann auch ehrlicherweise, ein oder andere Kollege weiß, dann nicht gut aufgewärmt. und bin dann teilweise im Büro auch natürlich irgendwie in Jeans und T-Shirt und lege mich dann auf die Hantelbank. Aber dann geht's zumindest, ja.
Also Klimmzüge, Paradedisziplin von dir?
Absolut. Das Einzige, wo ich sagen würde, bin ich einigermaßen wettbewerbsfähig so.
Rekord?
Rekord, so, sagen wir mal, einmal all out. Rekord 17, 18 Stück vielleicht sowas.
Boah, das ist ein guter Wert.
Ja, aber da bin ich gar nicht, das ist so, ich versuche es eher so wirklich auf Konstanz.
Okay.
Wahrscheinlich, wenn ich jetzt irgendwie hier, wenn du dir zugucken würdest, dann wäre ich voller Adrenalin und dann wahrscheinlich wäre ich dann noch in dem Bereich zumindest.
Ja, ich habe gehört, es gab durchaus schon mal einen Klimmzug-Challenges, unter anderem mit Kai Pflaume.
Ja, den kann man wirklich mit Fug und Recht behaupten. Den habe ich, sagt er mir, der Kai ist wirklich geil, der ruft mich jedes Jahr am 31.12. an und bedankt sich am Ende des Jahres, dass ich ihn so ein bisschen nochmal inspiriert habe, Sport anders zu sehen, weil er ja jahrelang auch gelaufen ist und er wirklich extrem guter Läufer.
Ja.
Und dann haben wir uns irgendwie hier mal im Büro getroffen, vor Jahren, 5, 6 Jahre ist schon her. Und dann hat er mir davon erzählt und hat mich über mich lustig gemacht, weil ich auch laufe, viel langsamer. Und dann meinte er, was du machst, das ist ja Walking und so. Und dann habe ich gesagt, guck mal hier, wir gehen jetzt mal zu unserer Klimmzugstange. Und dann konnte er keinen Klimmzug.
Keinen einzigen.
Keinen einzigen.
Und dann Kai Pflaume, du Pflaume.
Genau. Das war damals so. Und dann habe ich ihn auf Apple gesagt, hier dein Adidas-Vertrag, der ist ja bei Adidas auch Testimonial und so, den sollte ich lieber bekommen als du. und dann habe ich da meine Klimmzüge gemacht, weiß nicht was, 10, 12 Stück oder so. Und dann war er beeindruckt und dann hat er gesagt, okay, das ändere ich jetzt. Und dann hat er sich da, wie er so ist, sofort 2 Experten, Fitness-Influencer, richtig Top-Leute geholt, hat dann mit denen da jeden Tag trainiert, auch Ernährung umgestellt.
Aha.
Und ein halbes Jahr später meinte er zu mir, oder 3, 4 Jahre später, komm, lass nochmal Klimmzüge machen, wir machen jetzt Wettbewerb, wer in einer Stunde mehr Klimmzüge kann. Dann haben wir so ein Fitnessstudio hier gemietet in Hamburg, waren da auch wieder mit Influencer-Crew am Start. Und dann hat Kai da in einer Stunde, ich glaube, so 160, 170 Klimmzüge gemacht, in der Stunde. So, ne? Also ist so richtig. Und da war ich bei 120 oder so.
Ja.
Also ist okay,
aber
ja, Kai Pflaume hat da richtig Gas gegeben.
Ja.
Und insofern, Klimmzüge aus New Yorker Zeiten übrigens, wir haben ja gerade über New York gesprochen, da hat mich das zum ersten Mal so richtig erwischt, dass ich da so einen Spielplatz, da gibt es so einen Park und Spielgeräte, aber halt auch ein bisschen Fitnessgeräte, das war damals schon in den USA immer so ein Ding. Und kommen da halt Leute jeglicher sozialer Schicht, schwarz, weiß, alles Mögliche, und gehen da einfach hin, ziehen sich kurz das Hemd aus oder kommen nackt, oberkörperfrei, was auch immer, und machen da an so einem öffentlichen Klimmzugstand Klimmzüge. Und teilweise richtig geil. Und da habe ich daneben gestanden und konnte damals auch halt keinen.
Ja.
Und dachte mir, scheiße, ey, ich möchte jetzt hier irgendwie dazugehören, das werde ich jetzt auch erstmal antrainieren.
Ja.
Und das ist jetzt irgendwie 25 Jahre her. Und seitdem mache ich halt wirklich Klimmzüge und bin deswegen auf der Übung ganz stabil.
Okay. Wir werden keine Klimmzug-Challenge machen, wir beide, weil ich gerade schon gemerkt habe, da werde ich nicht sehr erfolgreich sein. wir machen weiter mit der Halbzeit.
Ich kann es dir wirklich empfehlen. Das wäre auch eine sehr gesunde Übung. Ich würde es nicht machen, wenn es jetzt nur um Eitelkeit ging oder nur um Wettbewerb. Es ist auch, glaube ich, eine Übung, die ist einfach, trainiert alles. Ne?
Also eine der 4, glaube ich, Grundübungen, die es so gibt.
Absolut.
Ne?
Und du hast ja auch Arme, Rücken, Bauch, alles mit dabei. Ja. Du kannst ja auch wirklich fast überall machen. Also überall ist mal so irgendwo eine Stange oder irgendwo ein Vorsprung, wo man sich darauf festhalten kann. Deswegen machst du mit deinem Körpergewicht, du kannst nichts kaputt machen eigentlich in dem Sinne. klar, die Arme irgendwann, aber.
Ich hole mir erstmal das Team von Kai Pflaume und wenn die mich mal ein Jahr trainiert haben, dann machen wir eine Challenge.
Ja.
jetzt Halbzeit.
Halbzeit.
Wir sind in der Halbzeit angekommen. Philipp isst munter weiter, deshalb knistert es hier wieder. Halbzeit, Multiple Choice, es geht um Sporternährung. Es gibt eine Frage, 4 Antwortmöglichkeiten, liegst du richtig, gibt 7 Punkte, liegst du falsch, keinen. Und ja, Telefonjoker, den gibt es auch noch, den darfst du verwenden. Es geht um Ballaststoffe. Wie viel der empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffe täglich decken wir mit etwa 100 Gramm Haferflocken pro Tag ab? Sind das 5 Gramm, 7 Gramm, 9 Gramm oder 10 Gramm? Was glaubst du? Darfst gerne, wenn du fertig gekaut hast und runtergeschluckt hast, darfst du gerne laut überlegen.
Es ist ja nahezu unmöglich. Also ich meine, jetzt irgendwie die Unterschied zwischen Frage, also Antwort und Möglichkeit C und D ist 1 Gramm.
Ich finde auch, ich muss ehrlich zugeben, also jetzt Hinweis an die Redaktion, das sind schon fiese Fragen, die wir heute haben. Vielleicht liegt es am Gast, ich weiß es nicht.
Also,
hilft dein Telefonjoker weiter?
Mein Telefonjoker ist jetzt der Arne. Mhm. Arne Graskowiak, ein wirklich so Fitnesscoach, den ich seit einigen Jahren kenne, der auch ja, da sehr erfolgreich ist als Fitnesscoach von verschiedensten Menschen.
Aber meinst du, der weiß das nicht?
Aufs Gramm genau, du musst hier aufs Gramm genau. Ich hatte keine Ahnung, wenn ich, also müsste wahrscheinlich in Ernährungs, eher irgendein, wie heißt nochmal der Studiengang, wo man Ernährung studiert.
Das ist nicht einfach Ernährungswissenschaft oder sowas?
Da gibt es so einen
wahrscheinlich Fachbegriff.
Oder Ökotrophologie oder sowas. Ja, das meine ich ja. Aber I don't know. Ich wüsste doch nicht, wenn ich fragen sollte. Ich würde jetzt einfach schätzen. Aber
ja,
du. Überleg mal. Ey, die Antwortoptionen liegen 1 Gramm auseinander oder 3 oder 5 Gramm.
Ja. Ist schon, also wir haben halt gedacht, es kommt hier Philipp Westermeier.
Ja, ja, der weiß auf Gramm genau.
Der sitzt in seinem Wohnzimmer, der fühlt sich wohl, der weiß
morgens
was.
Der wiegt morgens den Haferflocken ab.
Richtig. Ich mache das übrigens.
Du wiegst den Haferflocken ab?
Aber nur weil ich immer die gleiche Menge haben möchte. Ich esse jeden Morgen 85 Gramm Haferflocken.
Und wie viel Ballaststoffe nimmst du denn auf?
Das kann ich dir leider nicht verraten, sonst weißt du die Antwort.
Aber du könntest es hier sagen?
Ich hätte es vor diesem Podcast auch nicht beantworten können. Da ich jetzt die Antwort sehe, weiß ich es, aber was hast du eine Vermutung?
Ich glaube hoch 100 Gramm.
Hätte ich auch gesagt.
Was soll da noch drin sein, außer Ballaststoffe? Da sind jetzt keine Vitamine drin oder keine irgendwie. Ich würde sagen hoch, also D.
Ja, C?
Ja.
D, okay.
10 Gramm.
10 Gramm. Komm, es wird nicht besser, glaube ich. Wir loggen das mal ein, D. Und die Antwort, die kommt von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher.
Die richtige Antwort ist D. Mit 100 Gramm Haferflocken deckst du etwa ein Drittel der empfohlenen Tagesmenge, also rund 10 von 30 Gramm Ballaststoffen. Besonders wertvoll an Hafer, er enthält lösliche Ballaststoffe wie Beta-Glucane, die den Blutzucker stabilisieren, langfristig sättigen und cholesterinsenkend wirken können.
Ja, siehst du, auch einigermaßen vernünftig.
7 Punkte.
Einigermaßen vernünftig hergeleitet, kein Telefonjoker verbrannt.
Ja. Der geborene Quizshow-Kandidat sozusagen.
Ich hätte es sogar wissen können, weil ich Haferflocken auch jeden Morgen esse. Insofern.
Also bist du jemand, der auf so was achtet dann tatsächlich?
Nee, halt nicht, aber ich also generell auf gesunde Ernährung und ich weiß, Haferflocken machen total viel Sinn. Ja. Aber wie viel Gramm, wie viel Ballaststoffe dann liefern und sowas, das jetzt nicht. Aber wahrscheinlich esse ich davon auch viel zu viel. Aber ich esse morgens halt irgendwie Schale Haferflocken und Skyr und so.
Ja. Ich habe das schöne Zitat von dir gefunden. Ich denke bei jedem Essen, das ich in meinen Mund stecke, darüber nach, was das ist und woraus es besteht.
Das fand ich interessant. Das ist mittlerweile. Also nicht jetzt auf der Molekülebene, aber wenn ich jetzt morgens frühstücke, dann weiß ich, okay, jetzt hier tue ich mir jetzt Früchte rein und dann weiß ich auch, welche Früchte da vernünftig sind. Und dann Skyr und dann Haferflocken, dann weiß ich halt, das sind solide Sachen, die sind da jetzt drin, nichts anderes. Und wenn ich jetzt Mittagessen gehe und gleich irgendwie Teller Nudeln essen sollte, dann weiß ich genau, das sollte ich eigentlich nicht tun, aber es ist irgendwie ganz lecker und dann nehme ich zumindest irgendwie dazu Fisch, dann ist das irgendwie, ich denke schon nach.
Das fand ich interessant und jetzt hoffe ich, dass du mir helfen kannst, weil wir beide sind sehr viel unterwegs, du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als ich. Ich krieg's nicht hin auf Reisen, immer wirklich so gesund mich irgendwie zu ernähren oder halbwegs anständig zu ernähren. Hast du einen Geheimtipp? Irgendwie, wie du das hinkriegst.
Nee, einen Geheimtipp habe ich auch nicht. Aber also was ich schon mache, ist, generell ist ja bei Unternehmern vielleicht auch üblich, man hat keine Hemmung, eher ungewöhnliche Sachen zu machen. Also seit dem Beispiel gestern war ich nachmittags in Dortmund gestrandet, so ein bisschen, oder musste noch nach Hamburg zurück.
Auch schwierig.
Hatte kein Mittagessen gegessen und war, so, dann könnte man natürlich jetzt am Bahnhof sich irgendwie schnell irgendwie einen Burger mitnehmen oder irgendwie beim Bäcker was holen. Nee, komm, ich gehe jetzt hier mal schnell in den Rewe-to-go-Laden. Hab dann irgendwie da mir auch ein Skyr geholt. Ja. Hab dann dazu mir in so ein Smoothie-Getränk geholt und dann gefragt an der Kasse, ob sie Löffel haben, haben Löffel. Und dann bin ich halt in den Zug eingestiegen, habe mich dann mit Skyr, dann habe ich den Smoothie in den Skyr auf den Becher reingeschüttet, ein bisschen umgerührt und das dann so gegessen. Da haben wahrscheinlich andere Fahrgäste gedacht, okay, was ist mit dem Typen los? Warum hat der nicht einfach ein Brötchen in der Hand oder irgendwie so?
Ja. Aber das machst du schon, weil ich bin dann derjenige, der zum Bäcker geht und sich das Schokocroissant holt zum Beispiel.
Nee, also ja, ich will das jetzt auch nicht ausschließen, aber ich versuche schon irgendwie da vernünftig zu sein und zu wissen, dass ein Schokocroissant ist eher was man sich gönnt. Und wenn man mal so richtig Hunger hat und dann da jetzt weiß, jetzt kommen 3 Stunden Zugfahrt Dortmund-Hamburg, dann habe ich, okay, und da war der Rewe to go, okay, da versuche ich es jetzt.
Ja. Das ist stark, das ist Vorbild, ja, muss ich mir unter die Löffel schreiben auf jeden Fall. Wie wichtig sind die Routinen? Wie gut kriegst du das hin?
Generell im Leben ist es, glaube ich, der absolute Erfolgsfaktor für viele Sachen. Ich krieg's aufgrund meines Lebenskonzepts nicht so perfekt hin, weil ich halt irgendwie, das Unternehmerleben ist jeden Tag ein bisschen anders häufig oder tun sich Sachen auf, dann muss man mal irgendwo hinfahren, dann bleibt man mal länger, weil sich was ergibt und so. Und deswegen bin ich da nicht gut drin. Aber ich versuche ein paar Routinen, abends Zähne putzen, ausführlich.
Richtig, ja.
Oder wie halt Klimmzüge zu machen, zweimal die Woche.
Aber gibt es sowas, wo du sagst, jetzt nicht Zähne putzen so, ne? Aber irgendwas, was jetzt nicht alltäglich ist, wo du sagst, das muss ich jeden Tag machen?
Na, also Zähne putzen ist bei mir schon so, dass ich das wirklich dann auch, weil es halt so nervig ist. Also dann versuche ich mit Podcast hören und dann halt sehr ausführlich.
Was heißt ausführlich?
Ja, dann nehme ich mir dann bewusst, versuche ich jetzt gar nicht erst so nach dem Motto, komm, jetzt mache ich einmal kurz, so mache ich dann eher so. Ich mich da 10 Minuten Zeit für nehme.
10 Minuten Zähneputzen.
Oder 8. Also jetzt nicht, ja schon. Also mit sag mal abends ins Bett gehen, so irgendwie runterkommen dabei auch. Dann mache ich ein paar Dehnübungen vielleicht. Aber so,
während des Zähneputzens auch?
Ja, oder danach. Also beim Podcast hören, ich gehe dann abends ins Badezimmer und dann sagt irgendwie schon immer meine Frau, jetzt brauchst du so lange, weil ich dann auch den Podcast anmache. Und dann, aber ansonsten komme ich häufig gar nicht mehr drüber hin, irgendwie noch so, boah, jetzt, sonst würde ich halt im Bett liegen bleiben oder auf dem Sofa liegen bleiben. Aber ich dann weiß, so mit einem Podcast und dann macht man da einmal am Tag sich da komplett, guckt man sich mal an, weil sonst bin ich hier morgens häufig, stehe ich auf und es geht los. Und ich kämme mir einmal die Haare oder gebe die Haare und sofort ist das Leben da. Ja. Dann mache ich jetzt nichts, von wegen, machen ja viele andere, die dann morgens früh aufstehen und dann erstmal, bevor dann andere wach werden, ihr Journal schreiben oder meditieren, was die Leute so machen. Davon, ich mache gar nichts. Das Einzige, was ich wirklich mache, ist halt auch abends so ein bisschen im Badezimmer da rumhänge.
Das ist okay. Also deine Meditation, ne? In Anführungszeichen, so ist quasi abends.
Wenn du so willst, es hat sich so, also ist jetzt längst nicht das, was wir, glaube ich, so Lifestyle-Experten propagieren. Wenn die sagen, also, du solltest dann irgendwie um 7 Uhr aufstehen, bevor alle anderen oder noch früher und dann erstmal Tagebuch schreiben und dann erstmal, was die Tagesziele definieren. Und da gibt es ja 1000 Sachen.
Ja.
Das habe ich nie geschafft, da bin ich nie angekommen.
Aber trotzdem ganz gut funktioniert bisher.
Ich bin happy so. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt mein Leben nochmal verbessern könnte so richtig. Vielleicht schon, vielleicht weiß ich es auch gar nicht.
Ja. Eine große Routine war Hallenfußball, habe ich gelesen. Über 20 Jahre hast du das regelmäßig wirklich gemacht.
Ja, also das war wirklich die Sportler wahrscheinlich, die rückblickend mir am meisten Spaß gemacht hat.
Aber das war, also Hallenfußball, nur dass wir vom Gleichen sprechen, nicht Futsal, sondern das war wirklich also mit Kumpels in der Halle kicken. So
ja,
ein bisschen.
Genau. Also von wie in der Schule früher, Mehrzweckhalle, Tore Bolzen aufstellen, Bolzen, so und dann, genau. Und das.
Was hat dir das gegeben?
Also ich konnte es ganz gut, also ich konnte es auch besser als auf dem Feld, ich bin nicht schnell, in der Halle brauchst nicht schnell sein. Ja. Das hat so mein, wie ich gerne Fußball spiele oder was ich im Fußball kann, hat das genau abgeholt.
Was kannst du denn im Fußball?
Ja, also sagen wir mal so ein
bisschen was
trickreicher sein. Vielleicht ein bisschen trickreicher sein. Und
warst du so ein Zehner?
Nee, Zehner nicht, da war ich technisch nicht stark genug, aber so vielleicht so
Sechser, Achter. Also,
ja, sowas, genau. Ja. Und ich war Zweikampf, so konnte ich gut antizipieren relativ trickreich, auch ein bisschen körperlicher spielen und dann irgendwie so, wenn dann eine Bande dabei ist, dann Leute mit der Bande kurz. Das hat mir immer echt Spaß gemacht, hat mich angesprochen. Oder meine, ist mir zugute gekommen, so das ganze Ding. Und es hat mir so einfach als Spiel wahrscheinlich über alle Spiele, die ich je gemacht habe, von Brettspielen über Computerspiele, andere Sportarten, wenn man das mal so betrachtet, habe ich mich, glaube ich, auf wenig dauerhaft so gefreut, wie jetzt ist wieder ein Termin da und ich gehe wieder Hallenfußball spielen. Ja. Das habe ich echt irgendwie, 2 Tage vorher wusste ich schon, geil, damals auf dem Feld, also richtig Fußballmannschaft, habe ich mich auch drauf gefreut, aber mehr so wegen der Mannschaft. Das Spiel selber war auch ganz okay, aber ich war jetzt auch nicht herausragend, wie gesagt, und das war dann nett und dann hat es mal geregnet und dann war mal irgendwie auf Asche, dann war das auch nicht immer richtig geil.
Ja.
Hallenfußball ist da ja einfach irgendwie immer konstant, gutes Wetter und so, und das hat mir immer Spaß gemacht. Leider ist dann irgendwann so, dass man erlebt rechts und links Leute, Achillessehne gerissen, Kreuzband gerissen, irgendwas. Und man wird dann irgendwann zu vernünftig. Und dann denkt man sich, ey, ich habe dann irgendwann mich jedes Mal gefreut, als es vorbei war und ich heil war.
Ja, okay. Das ist der falsche Ansatz.
Das kann eigentlich nicht sein. Und ich hätte immer auch früher gedacht, das mache ich bis ins hohe Alter und bestimmt mache ich noch, mit 60 bleibe ich noch fit und spiele Halle Fußball. Aber wenn ich mir jetzt überlege, jetzt irgendwie da so einen Abend dann da rauszugehen und zu wissen, ich kann jetzt 6 Monate nicht richtig laufen oder so, das ist verrückt. Also dann kannst du nicht Verantwortung haben für eine Firma, für eine Familie, für die ganzen Sachen. Und dann habe ich, obwohl, auch eine lustige Geschichte vielleicht noch, ich sogar irgendwann die Chance hatte, eine Halle zu pachten, also eine eigene, in Hamburg bis heute, die ich auch gepachtet habe.
Okay.
Aber ich könnte wirklich spielen. Ich könnte die Halle jeden Tag benutzen. Ja. Sie steht uns zur Verfügung, aber ich habe jetzt die Hallenzeiten untervermietet, weil ich sie nicht nutze.
Ja, es ist doof, wenn man irgendwann vernünftig wird, ne?
Ja, und wenn du es auch siehst. Ich habe es dann wirklich immer mal wieder bei Freunden gesehen, dachte ich irgendwie, es ist nur eine Frage der Zeit, dann bin ich da auch
mal. Es wird passieren, ja. Also ich spreche aus Erfahrung.
Hast
also,
du dir auch schon mal gesagt?
Kreuzbandriss auch hinter
mir. Hast du gehabt? Ja. Ich habe Gott sei Dank.
Altherrenfußball, sage ich nur. Es ist ein gefährlicher Sport.
Ja, also ist es halt auch. Und dann ist es dann auch, wenn man da super vorsichtig spielt, da super immer drüber nachdenkt, dann sieht man sich selber von außen spielen, denkt sich, okay, das kann es jetzt auch nicht sein, dann gehe ich lieber laufen oder mach lieber irgendwas anderes. Ja.
Ja. Hattest du mal irgendwas Schlimmes, schlimme Verletzungen?
Ich hatte mal Bänderriss. Das war das Schlimmste. Ja.
Wenn das Schlimmste war, dann bist du ganz gut weggekommen.
Absolut,
und bist ready für die Zielgerade, würde ich sagen.
Okay.
Zielgerade.
Wir sind auf der Zielgerade angekommen, bewegen uns also schnell Richtung Ende. Es geht um die Tour de France, ja. Es ist wieder ist eine Schätzfrage eigentlich. Und wenn du richtig liegst, gibt es 6 Punkte. Wenn du falsch liegst, gibt es wieder keinen Punkt. Und du hast immer noch die Möglichkeit, deinen Telefonjoker zu nutzen. Es geht um die Tour de France, habe ich schon gesagt. Wie viele Zuschauer sahen die Tour de France 2024 in Europa? Ja. Wir haben 4 Antwortmöglichkeiten. Ja, sehen wir auch schon auf dem Bildschirm. 150 Millionen, 300 Millionen, 450 Millionen oder 700 Millionen. Also es geht um die Zuschauer der Tour de France in Europa. Warum haben wir die Tour de France 2024 genommen? Weil die Zahlen für 25 noch nicht vorliegen. Hast du irgendeinen Plan?
Ist es die letzte Frage, die ich hier gestellt bekomme?
Nein, es gibt nur eine Community-Frage.
Das heißt, mein Telefonjoker soll ich jetzt lieber nutzen?
Den könntest du, wenn, musst du ihn jetzt nutzen, weil bei der Community-Frage darf man den nicht nutzen.
Okay. Ja, ihr könnt ja mal Arne anrufen.
Das machen wir. Was macht Arne?
Ich weiß gar nicht, wo er gerade steckt, aber der wird irgendwen trainieren. Wahrscheinlich ist er jetzt mit der Basketball-Nationalmannschaft im Trainingslager vor der Euro.
Okay, dann schauen wir mal, ob er rangeht. Ob er gerade Trainingspause hat.
Arne zurück.
Hallo Arne, grüß dich. Hier ist Daniel Herzog vom Powerbrains Podcast. Ich habe den Philipp Westermeier
Hallo Arne.
gegenüber sitzen. Und der steckt hier echt fest. Also der tut sich echt schwer.
Das ist die letzte Frage an. Hast du eine Minute für mich?
So schlimm ist es nicht.
Ja, ich sitze hier in Malaga auf dem Dach. Wir schauen über die Trainingsanlage. Sind hier mit der Basketball-Nationalmannschaft und trainieren fleißig.
Okay. Also ich habe mich gerade durch alle möglichen Fragen durchgekämpft. Und deswegen habe ich meinen Telefonjoker bis zum Schluss behalten können. Allerdings eine Frage, die hättest du wahrscheinlich, weiß ich nicht, hättest du mir sagen können, dass man beim Joggen und beim Gehen dieselbe Energie verbraucht?
Ob man oder dass man?
Ja, also ich wurde das gefragt, ich habe gesagt nein, aber die Antwort ist doch, Energie ist gleich.
Ja, das ist so, ja, die Energie ist gleich. Nachbrenneffekt ist wahrscheinlich nicht die Kalorien, für die verbrannt werden, sondern es geht um die Energie.
Ja, genau, ganz genau.
Ja.
Da wurde ich irgendwie
missgeleitet.
Ansonsten habe ich jetzt eine Frage, die ist wahrscheinlich gar nicht so sehr in deinem Expertenbereich, aber Sport, und ich habe dich einmal als Experte benannt. Deswegen geht es hier darum, um die Tour de France, und zwar Zuschauerzahlen. Hast du ein Gefühl dafür, wie viele Menschen da zuschauen? Sind es eher 150, 300, 450 oder 700 Millionen Menschen?
Und es geht um Europa, ne? Ganz wichtig. Also nur in Europa, nicht weltweit, sondern die Zuschauer in Europa, Tour de France.
Also ich weiß von den Jungs, dass bei den, dass dieser Livestream, also die wurde ja die Tour de France im öffentlichen rechtlichen übertragen, und ja, es gab ja eine Livestream-Sportschau und da waren zu so guten Zeiten 700.000 Zuschauer im Livestream. Das fand ich jetzt sehr viel.
Ja, ja.
Wenn wir jetzt berechnen, dass dann noch, also die Tour de France im Fernsehen, also im linearen Fernsehen, schauen die Zuschauer, der Durchschnitt ist, der Mensch ist ab 60 Jahre alt. Also ja, eher.
Okay. Ist auch geil, geiler Fakt.
Ja, ja, am Millionenpublikum. Mhm. Das heißt, allein der deutsche Tagesschnitt ist ja dann, wie viele Leute schauen das dann so nachmittags? Das weiß ich nicht. 2 Millionen? Ist das realistisch? Plus Stream? 2,5 Millionen? So, unter der Woche jetzt. Nicht die Top-Etappen am Wochenende. Also sagen wir mal, am Tag schauen 3 bis 4 Millionen. Mhm. So mal 30. So, und das auf Europa. Also das ist, boah.
Aber sagen wir mal, trotzdem 700 Millionen, das, wie viele Menschen leben in Europa? In Deutschland leben 80, ich glaube, in ganz Europa leben, glaube ich, so etwas, wahrscheinlich so 300, 400 Millionen, hätte ich gesagt. Das heißt, 700 Millionen können es eigentlich gar nicht sein, weil das ist zu groß, da ist Europa nicht groß genug. So, das heißt, es ist 150 Millionen ist wahrscheinlich zu wenig, weil du es gerade auch ein bisschen angedeutet hast, es geht richtig nach vorne. Und du bist auch mit Rick Zabel relativ viel unterwegs. Ist der, wird der viel erkannt und so? Ist der auch außerhalb von Deutschland ist dann Star?
Ja, aber ist ja der größte Bike-Fluencer Deutschlands. Das ist natürlich jetzt, sonst kennt ja keiner einen. Weißt du, alle kennen Rick Zabel und so, aber sonst kennt ja keiner. Es ist ein bisschen trügerisch, glaube ich, weil, also auch in meiner Bubble jetzt, ich bin in der Nationalmannschaft, wenn ich jetzt einer Tour de France noch Lipowitz frage, da weiß keiner Bescheid. Also,
von den Basketballern?
Ja, ja, ich bin so ein bisschen hin und her, ja, außer 2, 3, die dann sind dann auch so Basketball, Eishockey und sportfanatisch, aber so ein paar. Also ich tue mich da echt schwer, weil ich glaube, meine Wahrnehmung ist, ich bin da Fan und auch interessiert.
Aber 7 ist zu viel. Also 150 wäre jetzt eigentlich so mein Guess, aber es ist fast irgendwie jetzt für die Frage dann zu wenig. Bleibt irgendwie, aber der Unterschied zwischen 300 und 450 Millionen ist, finde ich, jetzt super schwer, da irgendwie jetzt Klarheit reinzubekommen. Klar, ist ein großes, ich hätte jetzt gesagt, mit 300 Millionen. Es ist dann irgendwie nicht so ganz krass viel wie die anderen.
Haben dann einmal zugeschaltet oder was ist was?
Ja, nehme ich auch an, ne? Oder Dani?
Genau, ja.
Einmal reingeschaut.
Oder ja. Halt an der Strecke gestanden oder so, ne?
Ja.
Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, die Tour de France ist das größte Live-Sport-Erlebnis.
Okay, ich lese hier gerade, mindestens 1 Minute live über alle Sender hinweg einschalten. Das ist quasi der.
Das sind ja auch ganz viele vor Ort, ne? Das sind ja auch mehrere Millionen
vor Ort. Es geht aber tatsächlich um die Leute, die es im Fernsehen quasi oder in Livestreams quasi mindestens 1 Minute lang angeschaut haben.
Wie viele Einwohner hat Belgien, Frankreich, Italien, Deutschland?
Das sind die Haupt. Aber wobei, ganz Slowenien guckt zu, ganz Dänemark guckt zu.
Aber das sind ja kleine Länder.
Das sind kleine Länder, ja.
Sagen wir so 200 Millionen Leute, die haben was gesehen. Ja.
Na gut,
dann also ich würde sowas 150 bis 200 Millionen sagen.
Okay, dann sind wir bei A.
Ja?
Dann nehmen wir A.
Ja. Okay, dann nehmen wir A. Ja, gute Herleitung. Und ist das richtig oder falsch?
Boom!
Yeah!
6 Anne! Punkte.
Damn!
Nicht schlecht! Nicht schlecht.
Stark.
Arne.
Stark, wirklich. Also auch, ich finde wirklich auch von der Herleitung her, das war sensationell gut. Wirklich. Also echt gut. Arne, stark.
Ja, also ich hätte jetzt eigentlich Arne nominiert, weil ich dachte, es geht um irgendwie Übungen, ja. Fitness. So ging es auch, aber ich wollte dich immer ausspielen. Jetzt geht es um sowas.
Ja.
Okay, also wenn ihr demnächst irgendwie, Arne, hier kann ich auch als Gast sehr empfehlen.
Ja.
Der kennt sich mit Sport all around aus und vor allen Dingen macht eine Menge Leute fitter.
Ja, sehr gut.
Danke dir, Arne.
Ja, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt wieder zum Mittagessen, ne?
Genau, guten Hunger.
Grüße an die Truppe.
Danke, mach's gut.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Ja, stark. Ja. Also wirklich. Ohne Arne wärst du nicht auf 150 gegangen, oder?
Ich wäre Chef 300 gegangen, einfach weil ich gedacht hätte, so, okay. Aber auf der anderen Seite, er hat mich jetzt da unten gezogen, hatte vollkommen recht, ja, weil es leben gar nicht so viele Menschen in Europa. Er hat ja angefangen mit den Ländern und die Radsportländer und die sind auch gar nicht so groß. Belgien, Holland ist nicht so groß, Italien ist nicht so groß. Und dann hat er auch gesagt, hier die Basketballer zum Beispiel, die kennen Lipowitz gar nicht.
Ja.
Als ich das gehört habe, und dann war er so maximal 200 und dann bei den Auswahlmöglichkeiten. Insofern hat er mich jetzt da geholfen hinzuziehen. Vielleicht hätte ich den Weg auch alleine gefunden, aber war schon hilfreich.
Hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. So, jetzt mit Blick auf die Uhr, weil ich weiß, dass du natürlich ein vielbeschäftigter Mensch bist. Ich habe sehr viele Fragen hier noch stehen. Jetzt muss ich
priorisieren. Ich kriege das schon hin.
Was wir hier machen. Ich würde gerne noch über US-Sport ein bisschen mit dir sprechen, weil du da auch, weil ich das sehr, sehr fasziniert. Mich würde gerne interessieren, was dich an US-Sport so fasziniert.
Also natürlich
ist, weil das ja schon sehr anders ist als europäischer Sport, sag ich jetzt mal.
Aber das ist ja auch, also gerade wenn man jetzt in Deutschland aufwächst, in der Monokultur Fußball, ist der US-Sport super, weil es einfach mal Vielfalt zeigt und neue Sachen, die nicht Fußball sind, an dich ranträgt. Das ist schon mal für mich das Erste gewesen. Ja. Und dann bin ich halt da nach Green Bay gegangen als 16-Jähriger. Ja. Das ist ja sozusagen, wie wenn du jetzt als Austauschschüler nach Schalke gehst oder so, nach Kaiserslautern, die ganze Stadt ist der Verein. Ja. Und dann war ich mit Football voll drin und Football ist sicherlich auch das, was generell ja gerade in der Welt überall gut geguckt wird, weil es so auch herausragend ist. Es gibt nur 20 Spiele im Jahr oder sowas in der Größenordnung, je nachdem. Es wird wahnsinnig inszeniert. Es gibt vor allen Dingen immer super, super spannende Storylines zu verfolgen, die dann auch herausgearbeitet werden. Es war immer schon mehr als der Sport und ich bin jemand, der sehr stark so auf Storylines anspricht und sagt, okay, auch jetzt, ich gucke mir dann gar nicht die NFL-Saison jetzt an und die Spiele selber. Ich gucke dann am Ende vielleicht Super Bowl plus die Playoffs und dann noch so 3-4 Spiele. Ja. Aber ich verfolge halt so Storylines. Der Sohn von dem Quarterback ist jetzt dort, macht das. Ja. Oder der Trainer hat jetzt den kontroversen Wechsel gemacht und das kommt dabei raus. Oder das Team ist gerade von dahin umgezogen. Mhm. Es gibt so viele Sachen, die da rundherum passieren und immer weiter auch von den entsprechenden Medien verfolgt werden und dann kommentiert werden und so. Das macht es halt sehr, sehr reizvoll. Und das Gleiche gilt auch für die NBA. Ne? Ja. Da gibt es jetzt sehr, sehr schillernde Personen, kommt da so ein Typ an, so alles so Aliens, so Wemby, so riesengroß aus Frankreich. Man kann halt den Personen folgen, man kann aber auch den Managementstrategien der Vereine folgen. Auch beim, das Spannende ist, beim Basketball ist eigentlich verrückt. Ich gucke wahrscheinlich auch da in der Saison 3-4 Spiele, mit dem inklusive Playoffs, also fast gar nichts. Ja. Von, also, aber ich verfolge die Storylines. Ich kann ja über die Mannschaften trotzdem viel sagen. Und das ist ganz anders als europäischer Sport. Da gucke ich halt Fußball, wirklich die Spiele am Ende, schon häufiger in der Champions League oder so. Aber verfolge auch die Storylines, aber es gibt ja gar nicht so viele. Ja. Und im US-Sport werden da echt immer witzige Storylines rausgearbeitet. Aber ich hatte ein paar Mal, muss man auch sagen, echt krasses Glück. Green Bay war Glück, New York bin ich hingekommen. Da war die Hochzeit der Yankees. Also die haben dann 3-4 Titel in Folge gewonnen. Ich bin zu meinem ersten Baseballspiel gegangen, ins Yankee Stadium. Also ich wollte einfach nur, da gab es ein günstiges Ticket. Bei Baseball kommt man am günstigsten rein, bis heute.
Ja.
War ich da? Es war dann David Cohn, ein Perfect Game. Das ist so, als wenn du zum Fußball gehst, als Austauschspieler in Europa zum ersten Mal und du siehst irgendwie ein 6-6 und irgendwer schießt 5 Tore. Das ist okay, das passiert nicht so oft. Das war dann damals das Spiel.
Okay, ja klar, das prägt natürlich. Jetzt würde mich interessieren, ne, weil du jetzt auch so viel über US-Sport gesprochen hast und dass dir die Storylines so ein bisschen im Fußball fehlen. Ist dir das dann zu wenig Inszenierung, was den Fußball angeht? Also es ist ja immer die Diskussion, ne? Auch gerade in Deutschland mit den traditionellen Fans, die sagen, das ist mir schon alles zu viel Kommerz. Und wie siehst du das?
Ja, ne, also Storylines ist jetzt nicht gleich Inszenierung in meiner Wahrnehmung. Ich würde sagen, Inszenierung brauche ich jetzt auch nicht überall, aber es ist in den USA häufig auch gut gemacht und auch jetzt auch nicht, das gehört dazu, es ist Teil der Kultur. In Deutschland ist mir schon auch klar, es ist jetzt nicht immer Teil der Kultur und es ist, manchmal hätte ich ein bisschen mehr Inszenierung auch gerne, fände ich gut. Aber die Storylines gibt es ja trotzdem. Sie werden nur, wie sie wiederholen sich und sind dann auch manchmal ein bisschen, ja, vielleicht habe ich sie jetzt schon zu oft gesehen, ist irgendwie der Nachwuchsspieler bei Dortmund oder sowas. Was wird aus ihm? Aber das lässt mich dann, packt mich dann nicht so wie so die Karriere von Luka Doncic oder so. Das ist irgendwie die größere Storyline, wenn man sich das mal anguckt, was dann aus solchen Leuten wird und wie das dann alles mit denen auch, was da für Wendungen in so einem Leben von so einem Sportler wirklich dann gibt. Oder so Typen wie LeBron James oder so, finde ich auch einfach spannend. Da muss ich ja als Messi. Also, das ist irgendwie, das fehlt jetzt im Fußball, obwohl ich ja großer Fußballfan bin. Aber die Storylines sind da manchmal dann einfach für mich jetzt nicht so faszinierend oder schon so zu oft gesehen. Oder es gibt halt noch mehr faszinierend in den USA, auch weil es halt mehr Sportarten gibt und so. Die Inszenierung ist finde ich, aber in Ordnung und man könnte sicherlich ein paar Sachen mehr inszenieren. Aber
okay, also der Fußball kann noch ein bisschen was lernen.
Ich glaube, die können. Ich glaube auch Sportmedien könnten das nochmal anders machen. Ne? Also es ist ja vieles am Fußball ist so ein bisschen, wie soll man sagen, hat sich wenig verändert über die letzten Jahrzehnte.
Was ja viele gut finden. Ne?
Was viele gut finden, aber ich glaube, es ist für mein persönliches Interesse nicht hilfreich oder wäre es einfach cooler. Oder ich bin ein Riesenfan von der Relegation. Das gucke ich einfach gerne. Und es gab ja mal eine Zeit, da gab es die gar nicht. Da war einfach zwei Absteiger, Ende aus.
Weg.
So, und wie sinnvoll ist es für alle, dass es eine Relegation gibt? Es ist auch spannend zu gucken. Man kann da hingehen. Es ist eine Storyline. So, und ich glaube, man könnte halt noch mehr machen. Man könnte zum Beispiel sagen, man könnte ja auch irgendwie beim sagen, man spielt irgendwie das Entscheidungsspiel um die Champions League. Platz irgendwie 3, 4, 5, 6 spielen halt nochmal um die letzten beiden Champions League-Plätze oder sowas.
Aber haben sie jetzt schon gemacht mit dem neuen Ligasystem, ne? Also ist ja jetzt schon sehr revolutioniert, was die Champions League angeht.
Hast du ja jetzt
Playoffs tatsächlich in der
Champions League selber, meinst du jetzt? Mhm. Ja, aber das ist ja auch, das zeigt ja, was möglich ist und wie geil war dieser Abend, wo dann der letzte Gruppenspieler sozusagen.
18 Spiele zeitgleich.
18 Spiele zeitgleich, abgefahrene Situation. Mhm. So, davon produziert der US-Sport, glaube ich, irgendwie mehr. Mhm. Oder jetzt nicht nur aus dem Spiel heraus, aus den Spielern heraus, aus der ganzen Struktur heraus, es werden auch mal andere Teams gut. Mhm. Es ist jetzt auch ein bekanntes Argument, ich wollte es nicht bringen, dass jetzt immer Bayern gewinnt.
Ja.
Ist einfach langweilig. Ja. Und das geht mir dann auch so. Ich verfolge dann auch Bayern und kenne da alle, aber das dritte Interview von Max Eberl oder so, okay, ja, ich finde ihn ja, aber da ist einfach in den USA spannend. Dann kommen da halt neue Typen, die jetzt den neuen Star draften und dann verrückte Sachen machen. Es kommen neue Owner rein. Mhm. Es passiert mehr. In der Bundesliga ist halt, das meinte ich gerade, ist halt nicht so viel los im Vergleich. Ja? Und in der Champions League wiederum, da hast du jetzt gerade selber ein Beispiel gebracht, da gibt es eine Systemänderung, da kommen dann auch mal neue Mannschaften, da finde ich es ganz interessant, wenn da irgendwie Mannschaften auftauchen, die ich da jetzt nicht so erwartet hatte, wo kommen die her, wer finanziert die, gucke ich mir an. Mhm. Und aber ich will mich jetzt, also ich könnte gar nicht noch mehr Sport gucken, insofern ich will mich nicht beschweren, weil ich meine, mein Sportkonsum ist so hoch, dass es mir, glaube ich, nicht gut hätte, wenn es jetzt noch spannender würde.
Ja, es ist leider auch spannend, mit dir zu sprechen, muss ich sagen. Und wir müssen trotzdem ein bisschen Tempo machen, deshalb Community-Frage jetzt.
Die Community-Frage.
Es ist wieder eine Multiple-Choice-Frage. Es gibt 4 Antwortmöglichkeiten. Liegst du richtig, gibt es 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es keinen Punkt. Und Community-Frage heißt, die kommt logischerweise aus der Community. Mhm. Und dieses Mal per Sprachnachricht von Scarlett aus Kiel. Bitteschön. Mhm.
Hallo Philipp, hier ist Scarlett aus Kiel. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, warum ist eigentlich Marathon 42,195 Kilometer lang? Liebe Grüße.
Das weiß ich, du brauchst mir ja keine Antwort vorgaben.
Okay, krass. Bitte gib sie nicht.
Die Stadtmarathon ist, glaube ich, so weit von Athen entfernt. Und da musste mal jemand eine wichtige Botschaft überbringen und dann von der Stadt nach Athen laufen. Das war dann die Strecke, glaube ich.
Mhm. Gib sie ihm bitte doch die Antwortmöglichkeit.
Okay, shit.
Also das wäre dabei, ne? Aber es ist halt nicht die einzige Antwortmöglichkeit.
Ja, das ist
aber B, ist das, B, da bist B, du dir
ja,
sicher, ne?
Ja.
Gut, kriege ich ihn jetzt nicht umgestimmt, deshalb ich logge B sofort ein. Und ich sage dir, dass diese Antwort...
Was?
Ja, es ist krass, hätte ich auch, ich wäre sofort dem Ganzen auf den Leim gegangen. Es ist tatsächlich C. Weil bei den Olympischen Spielen 1908 in London die Strecke von Schloss Windsor bis ins White City Stadium exakt 42,195 Kilometer lang waren. Und das hat mit dem britischen Königshaus zu tun, weil die wollten eben sowohl den Start als auch das Ziel von ihrem königlichen Gemach aus, von der königlichen Loge verfolgen können. Und deshalb haben die gesagt, nee, das muss genau da und da, also da anfangen und da enden. Und diese Strecke war genau 42,195 Kilometer lang.
Okay, das sind ja hier Fußfessel oder Fußfallen oder krasse Fallen. Also ich meine, es wäre jetzt, diese B-Antwort ist ja also,
ja.
Ich war ja so sicher.
Ja. Also B war, ne, weil die ursprüngliche Strecke von Athen nach Marathon exakt 42,195 Kilometer misst.
Da kommt ja der Marathon her und alles.
Genau, aber die ursprüngliche Strecke, ja, erste Olympische Spiele der Neuzeit, 1896 in Athen, da war die rund 40 Kilometer, dieser Strecke. Ja? Und die wurde quasi tatsächlich erst in London
angepasst.
1908 angepasst.
Hätte ich jetzt natürlich auch Google Maps machen können, aber ich weiß noch nicht mal,
ja,
ob Google
Maps
ja
fies.
Marathon Athen mir das präzise ausgespuckt hätte. Na gut.
Aber ich finde nicht, dass du dich dadurch blamiert hast. Aber wenn wir beim Laufen schon sind, es gibt jetzt einen OMR Run Club.
Ja.
Ja, müsst ihr ja machen. Ja, ne? Also ihr müsst ja auf jeden Trend da auch aufspringen.
Ja, wir haben ja selber proklamiert. Wir haben ja auf der Bühne gesagt, das gibt es so eine neue Marketingmöglichkeit. Und dann haben wir auch gesagt, irgendwie neben vielen anderen Sachen, Run Clubs, erfolgreiche Brands machen Run Clubs.
Ja. Das seid ihr, definitiv. Wann kommt der erste Marathon von Philipp Westermeier?
Nee, ich glaube, also eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht, weil es ist ja auch... Ich versuche halt dauerhaft gesund irgendwie zu sein, vor allen Dingen da, und das ist auch jetzt nicht so richtig gesund, da so viel zu laufen am Stück. Allerdings, das Einzige, was mich locken könnte, ist halt New York. Das ist, glaube ich, ein geiles Erlebnis und man würde mal vielleicht sagen, das mal einmal in seinem Leben mitgemacht zu haben.
Ja.
Jetzt, also wer weiß, vielleicht in ein paar Jahren, dass irgendwie sagt, irgendwie komm hier in New York, ich habe da irgendwie Möglichkeiten, wir können da unproblematisch mitmachen, kann ich mitnehmen. Und ich habe dann vielleicht irgendwie den Podcast aufgehört und habe dann irgendwie mehr Zeit oder keine Ahnung.
Ja.
Dann würde mich das nochmal locken, aber ansonsten eigentlich nicht.
Okay. Aber Hyrox lockt dich, ne?
Ja, Hyrox.
Zweimal mitgemacht bisher.
Ja, ich glaube sogar noch mehr.
Echt?
Auch mit Double und ich war bei dem allerersten Hyrox. Ich hätte sogar riesen Fehler bei Hyrox investieren können, wenn ich ja mit Moritz und
das ist natürlich ein bisschen Versäumnis, das nicht gemacht zu haben.
Ja, absolut, absolut. Ich saß damals zusammen mit Michael Trautmann, Moritz Fürste, den Gründer, Christian Tötzke und dann haben die mir das erzählt und dachte ich mir, wilde Idee, ob das jetzt wirklich richtig groß ist, weil jetzt ist ja kein Tech-Business und so. Ich helfe euch gerne und ich mache auch mit, aber ich würde jetzt nicht investieren.
Ja.
Und dann gab es dann irgendwann den ersten, damals hieß es glaube ich noch Cyrox und nicht Hyrox mit CY, mussten sie dann nachher nochmal ändern.
Ja.
Hier in Hamburg, glaube ich, mitgemacht vor Corona.
Ja.
Und das war dann irgendwie so, war cool. Ja?
Ja.
Und danach kam dann der Hype nach Corona. Jetzt bei uns in der Firma, weiß ich nicht, 30, 40 Leute machen damit, sind voll auf Hyrox. Ich habe dann auch mitgemacht, sogar mit Moritz, also dem Gründer, mal so ein Double gemacht. Und es macht mir Spaß. Das ist halt irgendwie einmal im Jahr mache ich es auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Ist das ein Virus, der dich infiziert hat, wo du wirklich sagst, ja, das mache ich jetzt dauerhaft?
Ich glaube, also es ist in meinem Leben jetzt auch einfach wahnsinnig naheliegend, weil diese ganze Hyrox-Community hier aus Hamburg kommt, weil das hier bei uns in der Messe ist. Die Messe kenne ich auch. Mhm. Ich komm da jetzt verhältnismäßig niedrigschwellig ran und kann einfach sagen, ey, hier ist wieder Hamburg, wäre gern dabei, könnt ihr irgendwie mal gucken und dann habe ich da dieses Privileg, dass die mir dann da irgendwie sagen, okay, hier, ich schick dir eine Mail und dann kenne ich hier genügend Leute und dann macht man das so. Also insofern, ich glaube, dass das die nächsten Jahre schon irgendwie so, Hamburg ist immer im November, glaube ich, ich am Start bin.
Ja, wir verfolgen das auf jeden Fall. So, bevor du jetzt hier rausgezogen wirst aus meinem Studio hier, wir gehen in den Cooldown, schnell.
Cooldown.
So, im Cooldown schauen wir, wie viele Punkte es geworden sind. Es sind, das kann ich sogar ausrechnen, 13 Punkte geworden.
Bitte.
War bitter, echt?
Ja, bei 2x0, ne?
Ja, aber so schlecht jetzt auch nicht. Also geht's zumindest nicht mit 0 raus. So.
Ja, gut. Okay, das ist tröstlich.
Aber, also du, das heißt, du bist nicht zufrieden mit deiner Performance.
Also ich, wenn man jetzt die beiden, ich nicht wusste, woran ich da gescheitert bin, muss ich jetzt, glaube ich, nicht.
Nee.
Schlecht schlafen.
Du wirst heute trotzdem gut schlafen. Whoop wird das gut tracken.
Ja.
Letzte Frage, dann entlasse ich dich. Du hattest schon unfassbar viele Menschen in deinem Podcast. Gibt es den einen Gast, wo du sagst, boah, wenn ich den irgendwann mal da sitzen habe, das wäre Jackpot.
Ja, also es ist gleichzeitig unrealistisch. Ich habe ja sozusagen viele Jahre einen Podcast mit kleineren Experten aufgebaut, dann mich so in den Mittelstand reingetraut. Ja. Und
also ihr werdet 10 Jahre dieses Jahr.
10 Jahre, genau. Irre. Viele Sachen auch schon gemacht. Und jetzt, was immer gut funktioniert, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist halt diese Geschichten von so Legenden. Erich Sixt war mal da, worauf ich sehr stolz bin. Der Dirk Grossmann.
Mhm.
So Leute, die ja wirklich aus dem Nichts krasse Firmen gebaut haben über Jahrzehnte hinweg. Ja. Auch ein gewisses Alter haben, dann auch noch lockere Anekdoten raushauen.
Ja.
Uli Hoeneß aus dem Sport und so, alles so Legenden aus dieser Zeit. Und da gibt es noch ein paar, aber ein paar haben sich entschieden, nicht zu sprechen. Also der Herr Kühne, hier von Kühne und Nagel, der in Hamburg ja auch eine große Rolle spielt, hätte ich gerne nochmal. Oder der Herr Schwarz von Lidl und Schwarz, das war natürlich krass, was der da gemacht hat. Ja. So ein Riesending, der ist ja noch am Leben. Der könnte, glaube ich, noch sprechen. Ja. Ich weiß nicht, wie es ihm geht, aber das sind so eher so Legenden aus diesem Bereich, die ich mir noch wünschen würde, vor allen Dingen, weil es wahrscheinlich jetzt rein biologisch in 1, 2, 3 Jahren vielleicht nicht mehr geht. Ja.
Also ich muss sagen, für mich persönlich kann ich sagen, bei meiner Bucketlist ist heute so ein Haken dran, jetzt auf jeden Fall, ja, Philipp Westermeier war beim Powerbrains Podcast. Ja. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe dir auch.
Vielen Dank für die Einladung und bis bald, wir werden uns sehen.
Werde ich auf jeden Fall dran arbeiten.
2026, deine Premiere, 5. oder 6. Mai hoffentlich.
Du regelst das mit dem Arbeitgeber, dass die mich nicht einsetzen?
Das ist schwierig. Also ich meine, ob da jetzt deutsche Mannschaften teilnehmen an den Halbfinals, ist eine andere Frage, aber die wird es geben, die Halbfinals. Ja.
Das ist richtig, ja. Vielleicht kriegen wir das hin, ich würde mich sehr freuen.
Vielleicht kommt ja der Tag und ich glaube, es ist auch ehrlicherweise im nächsten Jahr schon wieder so, dass es mit den Halbfinals jetzt kollidiert. Es gibt halt auch nur irgendwie den ganzen Feiertagen und so und so viele Wochen, Dienstag, Mittwoch im Monat, und dann ist die Wahrscheinlichkeit echt hoch.
Ja. Irgendwie kriegen wir das hin. Ja. Ich sag vielen Dank, Philipp. Das war's mit Powerbrains für heute. Ich hoffe, euch hat das Zuschauen und Zuhören vor allem viel Spaß gemacht. Ihr seid auch am nächsten Mal wieder am Start. Würde mich sehr freuen. Und wenn ihr irgendwelche Quizfragen habt für uns oder Feedback, dann schickt uns das gerne. Kommentiert auf Instagram. Den Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr ihn bewertet und natürlich auch abonniert. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.